Also erstmal herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass auch, wie es aussieht, ein paar Leute aus Eritrea hier sind. Selam, alles Gute. Und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Aufenthalt oder ein Stück Lebensweg in Deutschland und hoffe, dass die Aufnahme für Sie ganz akzeptabel war. Gut, ich erkläre kurz zu mir, zu meiner Person. Ich bin aus Esslingen, das ist bei Stuttgart. Ich gehöre zur Amnesty-Koordinationsgruppe Äthiopien-Eritrea. Da bin ich schon seit, glaube 34 Jahren Mitglied. Beschäftige mich also schon lange mit den beiden Ländern, aber schwerpunktmäßig zu Eritrea. Ich bin ein bisschen zu dem Land gekommen durch die ehemalige Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, die Uschi Eid, und den Vorsitzenden des Eritrea-Hilfswerks, den Martin Zimmermann. Die haben so ein bisschen den Befreiungskampf begleitet und auch ein bisschen publik gemacht, was überhaupt in Eritrea passiert. Das ist natürlich trotzdem auf einem sehr niedrigen Niveau geblieben. Wie überhaupt, muss ich mir anschließen, die Hungerkatastrophe am Horn von Afrika medial extrem kurz kommt. Also da muss ich doch unseren Leitmedien immer wieder einen Vorwurf machen. So, kurz zu Amnesty, da wurde ich gefragt. Ich bin nicht Hauptamtlich oder so. Amnesty hat eine Sektion, ein Büro in Berlin. Ich weiß nicht, es sind 60, 70 Leute, die sind hauptamtlich dort. Und ansonsten hat Amnesty in Deutschland 12.000 Mitglieder ungefähr. Und die Mitglieder beschäftigen sich zu unterschiedlichsten Themen oder Ländern oder Aktionen oder sonst wie. Und ich gehöre halt ehrenamtlich zu dieser Koordinationsgruppe, die sich damit beschäftigt, ein bisschen Hintergrundinformationen zu sammeln zu dem Land und dann an Leute weiterzugeben bei Amnesty, die sich für Einzelfälle einsetzen, also für echte, konkrete Personen, die dann allerdings immer weltweit von Amnesty betreut werden. Also ein Gefangener, der von Amnesty adoptiert ist, der wird nicht nur von deutschen Gruppen quasi unterstützt, sondern von Gruppen aus aller Welt. Das ist der große Vorteil. Manchmal haben wir ja auch Erfolge dabei. Gut, dann fange ich an. Also ich habe es strukturiert. Ich mache erst so ein Drittel ungefähr, oder fast die Hälfte vielleicht Struktur des Landes, wie es entstanden ist, wie es aufgebaut ist, wie die Ökonomie, die Gesellschaft funktioniert. Dann mache ich so einen Block Fluchtursachen hauptsächlich, also die Dinge, die als die Hauptfluchtursachen gesehen werden. Und dann noch einen kurzen Einblick in die aktuelle geopolitische Lage in Eritrea, wie sich das mit den Nachbarländern entwickelt, wie die Beziehungen sind, ob es da weitergeht oder nicht. Und dann können wir auch diskutieren noch. Okay, dann fange ich an. Also zur Geografie. Ich lese jetzt nicht alles vor, deswegen schmeiße ich es an die Wand. Sie haben schon gesehen, die Größe. Und dass es aus drei sehr unterschiedlichen Regionen besteht, die auch klimatisch sehr unterschiedlich sich darstellen und natürlich auch einen großen Einfluss auf die Landwirtschaft haben, die auch dort sehr unterschiedlich möglich ist, wenn überhaupt. Gut, hier nochmal so eine topografische Karte kurz. Da sieht man schon in der Mitte nach oben, nach Norden laufenden Höhenzug, der zum Teil bis, ich glaube, 2800 Meter oder so geht. Und das äthiopische Hochland sieht man hier auch schön. Hier ist nochmal kurz die regionale Einteilung. Es gibt auch so Regionen in Eritrea, im Roten Meer. In der Mitte, wo die Hauptstadt liegt, Asmara, das ist eine kleine Region, ist aber dichter bevölkert. Und dann sehen Sie die anderen auch. Muss man sich jetzt nicht alles merken. Kurz zur Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie Eritrea überhaupt verfolgt haben. Im Geschichtsunterricht sicher nicht. Ich habe hier nur ein paar kleine Auszüge, dass man mal sieht. 1980 vor Christi ging es eigentlich schon in diesem Eck los mit dem organisierten Kaiserreich. Dann mache ich einen Riesensprung, wo Eritrea dann Berührung zu Europa bekam. Das waren die Italiener, die zuerst kamen. 1952 gab es eine Proklamation auf UN-Ebene, die eine Föderation mit Abessinien vorsah. Aber da fing schon die Entrechtung quasi der eritreischen Kultur ein bisschen an. Der Haile Selassie war da nicht so mit den Eritreern auf Augenhöhe. Er war höher. 1961 wurde dann das Regionalparlament, das es gab, aufgelöst durch die äthiopische Regierung. Und das war so mit der Anlass, den bewaffneten Unabhängigkeitskampf von eritreischer Seite zu beginnen. Es gab eine große Organisation, die ELF, zu Anfang, die gekämpft hat, die Befreiungsbewegung. Und dann gab es eine zweite, die sich dann eher durchgesetzt hat, die EPLF. Leider haben sich die beiden untereinander auch schon bekriegt, bekämpft, weil die unterschiedlicher politischer Auffassungen waren. Und daraus entstand diese erste Flüchtlingswelle der Eritreer, die Sie hier jetzt als Restaurantleiter oder sonst wie sehen. Die sind ja so Anfang der 80er Jahre gekommen. Die sind einfach geflohen, weil das Gemetzel mit den Äthiopiern stattfand und dann noch untereinander teilweise. Und da haben viele junge Leute gesagt, also das geht gar nicht mehr. Gut, dann wurde es annektiert, das Eritrea, also so ein bisschen wie die Krim, wurde die 14. Provinz Äthiopiens. Und der lange Kampf der Eritreer auf Guerillabasis eher, der hatte dann aber tatsächlich Erfolg. Also die haben die Äthiopier zermürbt und die Kapitulation von 1991 statt. Ich glaube, am 24. Mai war das dann auch der Nationalfeiertag in Eritrea. Und dann gab es immerhin eine formelle Unabhängigkeit, also auf internationaler Ebene, durch einen Beitritt zur UN und auch eine Anerkennung durch Äthiopien. Allerdings ist das Verhältnis nach wie vor gespannt. Das hat sich auch bisher nicht geändert. Es gab dann 1998 bis 2000 nochmal einen heftigen Grenzkrieg um eine ganz kleine Region, wahrscheinlich nicht viel größer als Heidelberg. Und gab es zigtausend Tote zusammen. Aus meiner Ansicht völlig unnötig, aber daraus entstand ein Friedensabkommen, wo der Grenzverlauf geklärt wurde mit UN-Beteiligung. Aber das wurde von Äthiopien bisher nicht anerkannt. Und daraus entsteht oder entstand diese berühmte Situation No War, No Peace, die gerne dann vor allem von eritreischer Seite als Vehikel benutzt wird, um bestimmte Regeln im Lande aufzustellen, die wir jetzt sicher nicht als sehr demokratisch oder so betrachten würden. Auch das Thema Militär und Rüstung und so wird sehr viel abgeleitet von diesem Zustand, der sich bisher nicht geändert hat. So, hier noch ein kurzes Bild, da war ich im Stadion in Asmara zum, 2012. Das war der 25. oder der 23., wenn man 91 nimmt. Der 21. Ja, genau. Und da wurde was vorgeführt, wie jedes Jahr. Da kommen dann ein, zwei Staatsgäste, die mit Eritrea noch zusammenarbeiten. Und diese Sandalen, die man da in Großformat sieht, die wurden sehr verehrt oder werden heute noch verehrt von den Kämpfern. Die wurden in Tunnelsystemen in Nord-Eritrea aus alten Reifen geschnitzt für die Guerillakämpfer. Und die hatten durch diese Sandalen in dem extrem bergigen und steinigen Gelände solche großen Vorteile, sich zu bewegen, dass das mit als Symbol verwendet wird für den Sieg gegen die Äthiopier. So, das noch kurz so, wie das in Tigrinya geschrieben wird und heißt Ertra. Das leitet sich wohl aus dem altgriechischen Rot ab, rotes Meer. Warum das rot ist, da gibt es verschiedene Theorien. Manche sagen, es sind irgendwelche Algen, die das Wasser rot erscheinen lassen. Manche sagen, das sind alte geografische Bezeichnungen von Oberägypten und den Persern, die alles, was südlich ihrer Länder war, als rot bezeichnet haben. Ist jetzt auch nicht mein Betätigungsfeld. Das ist die Flagge. So, dann ist auch ein Vielvölkerstaat eigentlich. Ich vergleiche das von den Völkern, auch vom Zusammenleben der Völker, auch von der politischen Struktur am ehesten mit Jugoslawien, mit dem ehemaligen Jugoslawien. Es wird zwar auch mit Nordkorea verglichen, das Eritrea, aber davon, glaube ich, ist es doch einiges entfernt, im eher vielleicht sogar im positiven Sinne. Also die Hauptethnie sind die Tigrinya, deren Sprache auch eine der Hauptsprachen ist. Und dann die Tigre gibt es, die überlappen sich sehr mit den Tigre in Äthiopien, die dort die Regierungsfraktion quasi stellen. Und dann wird es kleiner. Es gibt auch Nomaden, wie man sieht. Und es gibt sowohl Orthodoxe als auch Muslime, das sehen wir nachher. Hier ist so ein bisschen die geografische Verteilung dieser Ethnien. Also Tigrinya sind eher im Zentrum, auch die Hauptstadt ist Tigrinya geprägt. Und die Afar, das ist ein besonderes Völkchen, die siedeln auch ein bisschen im Bereich in Äthiopien noch. Und ja, die schaffen es zu leben in einer Klimazone, die zum Teil im Sommer 60 Grad im Schatten heiß ist und glaube als die heißeste Gegend der Welt gilt. Dort gibt es eine Tiefebene in der Grenzregion zu Äthiopien, die Danakil-Ebene, die ist, glaube ich, 150 Meter unterhalb des Meeresspiegels und die wird so extrem heiß. Also es würde kein Tourist alleine ohne irgendwelche Materialien oder so dorthin gehen, weil die Gefahr ist extrem, dort schnell zu verdursten. Kurz zur Entwicklung der Bevölkerung. Habe jetzt auch frisch gefunden, ist gar nicht so einfach immer. Die Bevölkerung von 93, also seit der Unabhängigkeit bis letztes Jahr, hat sich mehr oder weniger, wenn man sieht, so von 3 Millionen auf vielleicht 6,5 bis 7 Millionen erhöht. Also innerhalb dieser 24 Jahre verdoppelt. Insofern tun rein numerisch die vielen Flüchtlinge auch nicht so sehr das Land schwächen, obwohl es prozentual trotzdem viele sind. Gut, dann Sprachen. Es gibt drei Amtssprachen. Dann habe ich nochmal die Herkunft der Hauptsprachen genannt, die dort von den Ethnien gesprochen wird. Es gibt semitische Sprachen, Kuschitisch, eher aus dem afrikanischen Sektor. Und aus der Sahara gibt es auch Sprachelemente. Aber es gibt drei Amtssprachen, Tigrinya eben von der größten Volksgruppe, dann Arabisch für die Muslime, die auch zahlreich sind, vor allen Dingen an der Küste zum Roten Meer, und Amtssprache Englisch. Alle wesentlichen Formulare, auch für Touristen oder Geschäftsleute, die sind immer in allen drei Sprachen verfasst, also alle Achtung. Dann zur politischen Institutionenwelt kurz. Es gibt eine Verfassung, die geschrieben wurde, die auch elektronisch manchen vorliegt. Die wurde auch ratifiziert, aber nie in Kraft gesetzt. Und regiert wird eben weniger über verabschiedete Gesetze, sondern per Proklamation aus dem Zirkel der Regierung. Dann gab es eine Übergangsregierung, die eigentlich jetzt immer noch Übergangsregierung ist. Das ist diese berühmte EPLF gewesen, die People's Liberation Front, die dann übergeführt wurde in eine Partei, die PFDJ, People's Front for Democracy and Justice. Und die Führung dieser Partei hat dann der Feldherr, der quasi den Sieg errungen hat, übernommen, der Isaias Afewerki, und der ist seither immer noch Präsident. Und ich glaube 72 oder so in der Gegend. Ist aber noch ein sehr fitter Kerl. Das Parlament, ja, wurde mal einberufen. Es gab eine Wahl kurz eben nach dem Unabhängigkeitsvotum und 2001 die letzte Sitzung des Parlaments. Also seither passierte auf dieser Ebene nichts mehr. Und die Justiz gibt es natürlich auch, aber das ist nicht so, wie wir es vielleicht hier uns vorstellen. Das hat mit internationalen juristischen Konventionen wenig zu tun. Es gibt Zivilgerichte, Militärgerichte und geheime Sondergerichte, die natürlich vor allen Dingen die politischen Urteile sprechen. Die gelten natürlich auch nicht als unabhängig. Das habe ich noch kurz eingeblendet, die ältesten Dienst oder Herrscher in Afrika. Da sieht man, der Afewerki ist mittlerweile doch schon fast Europa-League-reif mit 24 Jahren. Da unten der Kabila aus dem Kongo, wir haben ja Leute hier aus der Kongo-Gruppe von Amnesty, der ist schon 16 Jahre dabei. Aber, sage ich bei der Folie jetzt mittlerweile immer dazu, wenn Frau Merkel fertig ist, hat die auch 16 Jahre und der Herr Kohl, die wären also auch schon dabei. So, ein Wort zur Partei, da habe ich es nochmal ausgeschrieben. Die bestimmt alles. Zwei Zitate hier, also mehr Parteiensystem ist nicht denkbar. Und die Partei gibt die Entwicklungsziele vor, die aber gar nicht so daneben sind. Die kann ich vielleicht mal kurz vorlesen von der Folie 7. Hier Folie 7. Jo. Also Nahrungssicherheit für alle, schon ein ganz hohes Ziel, wo auch kräftig dran gearbeitet wird. Zugang zu sauberem Wasser für alle. Genauso Gesundheitsversorgung flächendeckend, wird auch dran gearbeitet. Bildung flächendeckend. Und als fünftes die mittlerweile große Diaspora, also die Auslandseritreer, mit einbinden in den Staatsaufbau, entweder durch aktive Mithilfe oder durch Investitionen und durch die sogenannte Aufbausteuer, zu der wir nachher nochmal kommen, die alle oder fast alle Auslandseritreer an die Regierung dort zahlen. Oppositionsparteien gibt es an dem Land nicht, wäre undenkbar mittlerweile. Und Regierungskritiker, die gibt es natürlich, gab es welche, vor allem 2001 rum in der Zeit gab es ein kleines Aufbegehren. Und ich denke, wer sich heute offen auf der Straße äußert, dass er die Regierung oder wenn er die Regierung heftig kritisiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dann doch irgendwie über ein Spitzelsystem verhaftet wird. Auch in den Familien selber ist zum Teil es nicht gut, über die politische Situation zu sprechen. Habe ich schon hingeschrieben, denunziert durch zahlreiche Spitzel. Geschätzt werden die politischen Gefangenen auf 5.000 bis 10.000. Das ist eine sehr vage Schätzung. Amnesty sagt es immer, auch Human Rights Watch und so weiter. Es ist ehrlich gesagt nicht richtig verifizierbar. Ne? Es gibt natürlich auch wenig Flüchtlingsfamilien, die sich jetzt hier in Europa oder so outen und sagen, unser Onkel, unser Bruder oder so sitzt im Gefängnis. Und es gibt keinen Mechanismus, diese Leute zusammenzuzählen. Also die Zahl geistert eine Weile rum. Es könnte auch von der Zahl der Haftanstalten in etwa hinkommen, aber sie kann auch höher oder niedriger liegen. Zur Zivilgesellschaft dominieren drei Organisationen. Sehen Sie hier, die Frauen haben eine eigene Organisation, die Arbeiter und die Jugend-Studenten. Und die sind ja alle unter der Kontrolle eigentlich der PFDJ, wo sie gute eigene Projekte haben, so im Land was aufzubauen. Aber klar, die könnten jetzt nicht in irgendwelche Oppositionen zur Regierung treten. Die Unabhängigen gibt es eigentlich nicht mehr. Die internationalen NGOs, sowas wie Oxfam oder Greenpeace oder Brot für die Welt oder sowas, das ist da nicht denkbar in Eritrea. Aber es gibt immer Verbindungen zwischen NGOs hier, Brot für die Welt zum Beispiel, oder auch kirchliche vor allen Dingen, die haben natürlich Verbindungen zu den Kirchen in Eritrea. Und da gehen schon Projekte. Und das Eritrea-Hilfswerk in Deutschland ist jetzt eine der ganz wenigen NGOs, die dort direkt zugelassen sind. Es gibt aus Deutschland noch zwei, drei andere. Aus der Schweiz gibt es so eine NGO, die sich hauptsächlich im Bereich Medizin dort bewegen. Schulung von Ärzten oder Krankenpflegern. Religion. Es gibt vier registrierte Religionen. Die orthodoxe, die katholische, evangelisch-lutherische und den sunnitischen Islam. Also man sagt so grob, die Christen und die Muslime machen so 50-50 der Bevölkerung aus. Andere sagen, die Christen liegen vielleicht eher bei 60%, die Muslime bei 40%. Das ist jetzt relativ gleich. Und das Verhältnis ist bisher gut oder war bisher gut, ist auch im Alltag eigentlich gut. Gibt so ein bisschen scheinbar zunehmende Spannungen im Land, aber auch in der Diaspora, in den Nordländern, dass sich Christen und Muslime ein bisschen wie soll man sagen, bearbeiten. Das kommt einmal wohl daher, die orthodoxe Kirche, die ist doch so ein bisschen übergriffig und möchte so die Hauptkirche sein der Eritreer. In Deutschland gibt es auch sehr viele orthodoxe Eritreer, viel mehr als Muslime. Und die Muslime, die werden so langsam angebaggert von den Wahhabiten aus Saudi-Arabien. Und da kann man sich ja vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt eine demokratische religiöse Entwicklung nimmt, sondern dass es unter Umständen einen Drift zum Fundamentalismus gibt. Gut, und die Ausübung aller nicht registrierten Religionen, Pfingstkirchen oder ähnliches, die ist illegal, also die ist einfach per Verfassung und Proklamation nicht zugelassen. Wer sie doch ausübt, riskiert verhaftet zu werden. Also es gibt schon auch Fälle, wenn einer jetzt eine Hochzeit im evangelikalen Stil privat feiert, aber vielleicht spürbar in der Nachbarschaft oder sonst wie, dass dann Leute von solchen Hochzeiten weg auch verhaftet werden. Kann passieren. So, das sind die drei Hauptkirchen in Asmara. Das ist die orthodoxe, das ist die katholische. Das finde ich das schönste Gebäude. Und das ist die Hauptmoschee in Asmara. Da ist ganz schwer reinzukommen als Christ. Also ich hatte einen Eritreer dabei, der hat eine halbe Stunde Palaver, dann durfte ich kurz rein für 2-3 Fotos und dann aber schnell wieder raus. So, zur Bildung. Es gibt einen Kindergarten, steht alles da. Ist eine relativ, also für ein afrikanisches Land relativ gute Einweisungsrate. Dann gibt es obligatorisch 5 Jahre Grundschule, Elementary School, wo quasi alle drin sind. Dann gibt es so die mittlere Ebene, 3 Jahre. Ist auch eine ganz gute Einschulungsrate. Der Unterricht ist da schon obligatorisch in Englisch. Also erstaunlich, die Jungen können gut Englisch. Und dann gibt es die Secondary School, quasi unsere gymnasiale Oberstufe, die aber so strukturiert ist, das kommt später nochmal, das 12. Schuljahr, das findet in einem großen Trainingslager statt. Oder ja, sehen wir nachher noch. Also das macht man nicht zu Hause an der heimischen Schule. Hat keine Lust, kann man vielleicht nicht sagen. Also ich denke, zwei Gründe spielen eine Rolle. In ländlichen Gebieten ist es ein Problem mit dem Schulbesuch, Entfernung und vor allen Dingen die Hilfe in der Landwirtschaft, in den Familienbetrieben. Also das ist extrem wichtig. Die knabbern doch in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft dermaßen am Existenzminimum, dass jede Arbeitskraft gebraucht wird. Und wenn dann die eher erwachsenen Menschen teilweise auch noch im National Service, im Nationaldienst tätig sind, dann sind die nicht zu Hause und helfen. Dann machen das eher die Kinder, die noch nicht im Nationaldienst sind. Und die gehen dann nicht zur Schule. Manche verstecken sich dann auch vor den vom Einzug in den Nationaldienst, die tauchen unter. Es gibt also Fälle, wo dann Menschen jahrelang irgendwo versteckt leben und irgendwann vielleicht die Flucht versuchen, gibt es auch. Das wäre dann ein Grund zum Beispiel, weil die nicht zur Schule gehen, dann aber sie die Flucht in Angriff nehmen, teilweise erfolgreich, dann landen dann doch hier Leute trotz recht gutem Bildungssystem, die Analphabeten oder fast Analphabeten sind. Ich habe jetzt gerade eine Eritreerin in Stuttgart, die ist 21, die war fast nie in der Schule. Also das wäre so die Hauptursache. Bitte. Gut, die Schulen sind Kosten. Bitte? Nee, kann ich nicht, habe ich keine Zahlen drüber. Ob. Ideologisch auch, ja, ist eine gute Frage. Ja, ich würde sagen, das ist ja marxistisch, leninistisch, kann man vielleicht nicht mehr so pur sagen, aber ich würde sagen, es ist ein sozialistischer Staat. kann man ziemlich eindeutig sagen. Gut, dann bei den Hochschulen. Es gab mal eine zentrale Hochschule in Asmara in der Hauptstadt, die wurde aufgelöst und in 7 Colleges aufgeteilt, die so ein bisschen im Land verstreut sind. Wir sehen, die Führung ist gemischt, akademisch-militärisch, auch kostenlos und die Abschlüsse, ja, hauptsächlich Bachelor und Master mittlerweile, die sind sogar oft auf einem ganz guten Weg, was die Masterabschlüsse angeht. Dann ist zum Beispiel das landwirtschaftliche College, es liegt irgendwo in der Pampa, weil man da schön anbauen kann. Dann das für die Meerestechnik, Fischereitechnik, das liegt natürlich am Roten Meer. Für Medizin liegt es in Asmara. Und also man hat es so ein bisschen nach Lerninhalt wohl strategisch gestreut. Wir oder Kritiker sagen, es war damals, als es gemacht wurde, auch ein Anlass, um das Protestpotenzial einer großen zentralen Uni in der Hauptstadt etwas auseinander zu dividieren, um ja, da die Luft etwas rauszunehmen. Ne? Und diese Hochschulen, wenn sie sehr dezentral liegen, liegen sie wirklich in der Pampa, da ist nichts oft, ne? außer ein paar Baracken und Testpflanzungen oder sowas. So können Schulen aussehen. Die wurde renoviert dann vom Eritrea-Hilfswerk, die sieht jetzt ganz anders aus. So was machen wir dann. Gut, Medien. Gibt es keine freien seit 2001. Das ist diese Zeitspanne, wo es eine leichte Protestbewegung gab, auch von hohen Militärs, die gesagt haben, komm, wir haben doch eine schöne Verfassung und jetzt lassen uns sie doch mal leben. Wir wollen ein bisschen Demokratie und Parlamentarismus und so weiter. Die wurden aber gnadenlos eingekastelt, teilweise umgebracht. Da gab es eine Gruppe von 15 hohen Offizieren oder Generälen, die da beteiligt waren. Das ist die sogenannte G15. Und davon sind ein paar gestorben, ein paar sitzen wohl noch im Gefängnis. Man weiß nicht immer genau wo und wie. Und einer lebt in Deutschland, in Frankfurt. Aber auch schon ein alter, etwas gebrochener Mann mittlerweile. Gute Medien, Zeitungen gibt es 1 bis 3 Mal wöchentlich in verschiedenen Sprachen. Dann die Nachrichtenagentur, die dann Fernsehen oder die ganzen Medien steuert. Fernsehsender ERETV ist sehr beliebt, wird auch hier viel geschaut von den Auslandseritreern. Und quasi 2 Radiosender, so ein bisschen ein politischer Sender, die Stimme der Massen und so ein Pop-Sender. Und dann gibt es eine Website der Regierung, die shabait.com. Das ist zum Beispiel ein Titel der Tigrinya-sprachigen Zeitungsausgabe. Gibt es oft so Fotos von Versammlungen, das erinnert so ein bisschen an die DDR, irgendwelche Versammlungen, wo gesprochen wird, diskutiert wird, bisschen linientreu natürlich oder eher linientreu und dann irgendwelche Ziele vielleicht gegeben werden. Aber immerhin findet so eine Art Dialog dann doch öfter mal statt. Das ist ein Ausschnitt aus der Homepage. Shabait.com, also ist immer chronologisch geordnet, kann man lange durchblättern. Die meisten Meldungen sind über Erfolge irgendwelcher landwirtschaftlichen Kooperativen. Das kennen wir aus anderen Ländern in der Vergangenheit. Oder dass jetzt wieder 30 Master-Absolventen verabschiedet wurden mit großen Ehren und Urkunden und Doktorhut oder was weiß ich, was dazugehört. Also da kann man immer ein bisschen nachlesen. Das Interessante ist natürlich bewusst, dass es keine Suchfunktion auf dieser...
Ist das der Präsident?
Das ist der Präsident, das ist der Isaias. Ja. Es gibt keine Suchfunktion. Also man kann jetzt nicht geschwind zusammensuchen, alles was mit Weizenernte zu tun hat oder mit Wasserversorgung oder so. Das kriegt man wirklich so nicht. Gut, dann zum Gesundheitswesen hatte ich schon angeschnitten. Ist eigentlich auf einem relativ guten Weg, vor allem im Vergleich zu den Nachbarländern. Also Äthiopien, Somalia ganz katastrophal, Djibouti auch nicht viel besser, Somaliland als Region, ja, geht vielleicht auch ein bisschen voran, aber Eritrea ist von der WHO anerkanntermaßen auf einem guten Weg vergleichsweise. Sie sehen Kinder, Müttersterblichkeit und solche klassischen Kennzahlen, die gehen runter. Auch ja, diese ansteckenden Krankheiten, auch Malaria zum Beispiel. AIDS gibt es fast gar nicht. Malaria ist auch ganz stark zurückgegangen. Also man muss jetzt nicht mehr zwingend überall mit Malaria-Netz im Hotel schlafen, vielleicht im Tiefland oder so, aber sonst nicht nötig. Was zunimmt, ist interessant, die Zivilisationskrankheiten. Also es gibt dann doch vor allen Dingen in den größeren Städten anderen Lebenswandel, so peu à peu. Dann nehmen auch die Herz-Kreislauf-Krankheiten zu, Diabetes und so weiter. Trotzdem nach wie vor, vor allen Dingen regional, in den ländlichen Regionen, die Mangelernährung, die es noch immer gibt. Kommen wir nachher nochmal kurz dazu. Schwierig ist die Ausstattung mit medizinischem Personal. Die machen zwar Fortschritte, die Absolventenzahlen in der Hochschule in Asmara, die nehmen zu, aber das reicht noch nicht ganz, um alles zu versorgen. Aber komplizierte Fälle wurden bisher zumindest oft im Sudan oder in Saudi-Arabien erledigt. Oder vielleicht auch in Europa. Senior Expert Service gibt es sicher, ja. Also es gibt ein Hammer-Forum aus Hamm und ich meine, da dürften SES-Leute dabei sein. Also diese berühmten Millennium-Entwicklungsziele gelten für Eritrea als ziemlich erreicht. Und das ist eines der ganz wenigen Länder, das das geschafft hat. Also es ist eine strenge, aber eine bisschen zielgerichtete Art, die Gesellschaft voranzubringen. Generell alles sehr langsam, das muss man sagen. So, hier einen kurzen Ausschnitt. Ja, Augenmedizin. Und also wir haben ein Hörmobil. Das Eritrea-Hilfswerk hat so einen Transporter umgebaut zu einem Hörmobil, wo Kinder in Schulen besucht werden und wird getestet, wie gut die hören. Und ein Zahnmobil, da wird geguckt, wie viel Karies die haben und vor Ort so ein bisschen repariert. Oder sie werden in eine Zahnklinik geschickt, die wir teilweise auch mit aufgebaut haben. Hier noch kurz, habe ich gerade kürzlich entdeckt, die Unterernährung dargestellt auf Basis des Body Mass Index. Das habe ich so noch nie gesehen. Also man sieht deutlich, die blauen Balken, das sind die ganz mageren Menschen, oder Frauen in dem Fall, die nehmen ab prozentual, das ist ja schon gut. Die braunen, also die normalgewichtigen, die haben tendenziell zugenommen. Kurze Delle, vielleicht auch durch Trockenheitsphase und so, 2008, 2009. Aber interessant, die dickeren, über 30 Body Mass Index, die nehmen zu. Ne? Das sind die ich vorhin angesprochen habe, so die Zivilisationskrankheiten, die nehmen so ein bisschen zu bei den Menschen, die ein bisschen Geld haben und so weiter. Und auch Beziehungen zum Ausland. Da wurde öfter gefragt danach, Beschneidung. Habe jetzt nicht so im Fokus gehabt bisher, aber so langsam werde ich da auch schlauer. Ist verboten, also ganz klar, laut Proklamation. Aber die Verbreitung ist immer noch recht hoch. UNICEF sagt 89%, also sehr unterschiedlich. Und ich habe die Tage eine Studie entdeckt von Aktivistinnen, die sagen so 83%. Vor allen Dingen im ländlichen Raum, da steht es auch. Aber es gibt die Anwendung, was auf Landkarten nicht gezeigt wird. Beschneidung gibt es auch in Deutschland. Ne? Unter muslimischen Gruppen gibt es sicher, auch unter den Eritreern. Hat jetzt mit der Religion vordergründig nichts zu tun. Was auch passiert ist, dass Familien mit ihren Töchtern 6 Wochen in den Sommerferien im Urlaub nach Eritrea fahren. Und die erste Handlung ist, dass das Mädchen dort quasi geschnappt wird, beschnitten und nach 6 Wochen halbwegs verheilt wieder nach Hause kommt. Ist aber ein Generationenthema. Die jungen Eritreer, vor allem natürlich auch die Diaspora und so, die sind natürlich schon anders drauf. Und scheinbar bei den Christen ist also ein leichter, rückläufiger Trend bemerkbar. Aber ist natürlich noch ein Riesenthema. Verkehr ist auch wichtig für so ein Land. Gibt wenig Individualverkehr. Klar, Spritpreise sind natürlich recht hoch oder viel Schwarzhandel geschieht dort. Die Hauptverbindungen sind im ganz guten Zustand. So, als wir letztes Mal unten waren, 700, 800 Kilometer asphaltiert. Das ist schon ganz gut. Der Rest Holperpisten. Gut, öffentlicher Verkehr gibt es. Eine Bahnstrecke nur für Touristen, die führt von der Hauptstadt, die liegt 2300 Meter hoch, ans Rote Meer auf Null. Das ist eine der beliebtesten Eisenbahnstrecken der Welt. Da kommen Touristen aus aller Welt, Eisenbahnfans. Das ist eine Schmalspurbahn mit Dampflok. Italienisch, glaube ich, Baujahr, weiß nicht, 1910 oder so. Die wurde mal hergerichtet, die ganze Strecke, und fährt da rauf und runter. Keine Inlandsflüge, und Fahrrad ist auch sehr beliebt, also zumindest, wo es nicht allzu bergig ist, wird es gerne als Verkehrsmittel. Da haben wir von Deutschland aus, sammeln wir immer wieder Fahrräder, und wenn mal so 2000 zusammen sind für einen Container, dann schickt man den runter. Das ist ein Ausschnitt aus der Hauptstraße in Asmara, sieht man hauptsächlich Taxis, Bus. Das ist so eine typische Fahrradwerkstatt. Wie gesagt, da ist immer was geboten. Und Rennrad wird auch gern gefahren. Es gibt jedes Jahr eine Tour of Eritrea. Das ist ein recht hochkarätiges afrikanisches Etappenrennen, 5 Etappen meistens. Da war ich auch schon unten. Ist eine nette Atmosphäre. Es sind richtig gute Leute. Und 2, 3 Eritreer fahren mittlerweile auch schon bei der Tour de France in den absoluten Top-Teams mit. So, jetzt Ökonomie. Währung steht da. Kommt nur langsam voran, die Ökonomie. Das haben wir vorhin, glaube ich, schon im Gespräch gesagt. Das ist halt die Art der Kommandowirtschaft, die lässt nicht so gerne viel Freiheiten zu. Sie will zwar schon vorankommen, aber gemach und immer unter eigener Kontrolle. Also ganz wichtig ist, dass die Regierung, steht auch in der zweiten Zeile, immer mit im Boot ist. Also ich habe Bekannte, die wollten ein Hotel in Asmara eröffnen und hatten tolle Pläne und noch ein bisschen Geld zusammen und so weiter, waren Eritreer. Die haben dann nach 2, 3 Jahren gesagt, der Staat, der will so viel da reinreden, ich höre wieder auf. Und das ist halt noch so ein Moment, wo Investoren doch noch einen Bogen um Eritrea machen. Laut Weltbank ist auch die Eröffnung eines Unternehmens, wird immer in Tagen gemessen. Da liegt Eritrea, glaube ich, bei 84 Tagen oder so. Das ist mit der längste Zeitraum, der überhaupt möglich ist, für ein Unternehmen zu gründen. Gut, aber immerhin die Ungleichheit, die ökonomische, ist noch recht gering. Also das ist noch überhaupt nicht vergleichbar mit Nigeria oder was weiß ich, wo es ganz reiche Leute gibt. Dann große Anteile am Staatsbudget, mittlerweile die Diaspora-Steuer, die eigentlich von jedem Eritreer verlangt, wenn er konsularische Dienste haben will, hier 2% des Einkommens zu überweisen. Und die Rohstoffeinnahmen, die langsam hochfahren. Im Nordwesten gibt es eine Mine für Gold und Kupfer und Zink, viel Edelmetalle. Das ist eine kanadische Mine und auch in Australien ist interessiert. Chinesen kommen auch, sind auch interessiert an der Gegend. Und dann gibt es mittlerweile ein gestartetes Unternehmen, das Kali abbaut, eher im Süden. Und da sind Australier hauptsächlich dabei. Und das sind aber immer Joint Ventures, wo die Eritreer sagen, okay, wir wollen 40% und ihr kriegt 60, aber wir reden mit und so. Aber scheinbar bei den bestehenden Unternehmen scheint es ganz gut zu klappen.
Entschuldigung, ja. Wie hoch ist die Diaspora-Steuer?
2%.
Wie aus im Staatshaus?
Oh, da gibt es keine Zahlen, aber es gibt so grobe Schätzungen, ein Viertel bis ein Drittel macht das schon aus.
Was ist das, Diaspora-Steuer?
Das sind alle Auslands-Eritreer, die irgendwie mal einen Pass wollen und ein Visum, wenn sie alt genug sind und zurückreisen dürfen, oder eine Erbschaft antreten, keine Ahnung, oder eine Bestattung, irgend sowas, dann erstmal zahlen.
Alle Eritreer, die im Ausland leben, müssen
wir ja. Ja, aber wenn jetzt ein Asylbewerber sagt, oh, ich habe eine Erbschaft und so, ich brauche aber...
Eine Erbschaft von dem sozusagen Einkommen, also was Sie an Geld bekommen hier?
Ja gut, das ist dann ein bisschen auf Sprache oder ja, auf Vertrauensbasis. Ne? Also wenn jetzt mal einer kommt und sagt, ich bin Monteur beim Daimler, aus der Ecke komme ich ja, dann ist für die eritreische Regierung schon klar, der verdient 4.000 Euro oder mehr im Monat und davon 2%, dann weiß man schon ungefähr, was der zahlen müsste. Also klar, Einkommensbelege werden sicher auch vorgelegt, aber die können ja auch ein bisschen getürkt sein.
Das ist ja auch ein wichtiges Einkommen für Eritrea.
Ja, deswegen. Das ist ein großer Staatshaushaltsanteil, ja. Ich meine, man muss dazu sagen, ja, klingt vielleicht ein bisschen blöd und so, aber zum Beispiel die USA, die verlangen viel höhere Steuern von ihren Auslands. Die USA verlangen viel höheren Steuersatz.
Wissen Sie, wie lange der zurückverlangt wird? Also wenn jetzt jemand eine konsularische Leistung braucht und schon lange in Deutschland gelebt hat, guckt man dann nach den letzten 10 Jahren?
Das kann ich nicht sagen.
Nein, das spielt überhaupt keine Rolle, im Gegenteil. Wer lange hier gelebt hat, muss umso mehr zahlen.
Ja, ja, schon gut, aber wie das...
Ja. Wie viele Jahre das Einkommen berechnet wird?
Kann ich nicht.
25, 30, 40.
Ja, ja, das kann schon sein. Also es gibt einen Diaspora-Status, wenn einer 3 Jahre im Ausland gelebt hat und eine offizielle Bescheinigung hat, dass er den Nationaldienst beendet hat oder nicht antreten musste, weil oder irgendwas, dann zahlt er und darf dann aber auch zurückfliegen und wieder nach Hause. Also es gibt beides. So, dann die Landwirtschaft, ja. Also mengenmäßig kann sie eigentlich die Ernährung fast sichern. Es gibt gute Zeiten, da liegt man bei 80-90%. Es gibt aber auch schlechte Erntezeiten, wo es dann eher auf unter 50% runtersinkt. Es wird viel über den Sudan importiert oder wurde importiert, komme ich nachher später dazu. Häufig ist halt das Problem, es gibt zwar Nahrungsmittel, wenn man Asmara auf den Markt geht, findet man schon sehr viele Angebote, aber die Familien haben einfach nicht die Knete, um das Geld zu kaufen. Auch im urbanen Raum ist das nicht einfach. Das hatten wir vorhin schon. Und eben Folge ist teilweise Mangelernährung, aber es gibt ein System von Lebensmittelcoupons, wo wenigstens eine Grundration Mais oder Öl oder solche Dinge. Ja, ja, schon der Grad der Mangelernährung, der ist sicher gesunken. Aber je nach Region gibt es den schon, ne, und je nach Erntezeit. Aber insgesamt geht es natürlich im Vergleich relativ gut. Deswegen auf der Karte, die der Ladislaus gezeigt hat, Hunger in Afrika, war Eritrea nicht drauf. Das liegt natürlich zum einen daran, dass Eritrea keine offizielle Statistik veröffentlicht. Und zum Zweiten, dass dort die Situation relativ gut ist. Also da wird nicht von Katastrophenszenario geredet. Und es ist auch so, die Diaspora, ich denke, fast jede Familie, die dort unten lebt, hat Beziehung zu einem Verwandten, der im Ausland lebt. Und selbst wenn der hier nur $2000 oder Euro oder sonst was verdient, der schickt da schon auch was nach Hause. Und selbst wenn $100 im Monat dort ankommen, dann reicht es schon für eine Familie dort unten wieder zu überleben. Ne? Und deswegen, ja, es geht ein bisschen aufwärts durch dieses System. Entwicklungshilfe, habe ich vielleicht schon angeschnitten, bisher sehr wenig eben. Die NGOs waren vor Ort, sind aber alle draußen, wird eben von hier organisiert über NGOs und eben auch Kirchen und ähnliche Organisationen. So langsam lockert sich es ein bisschen. Eritrea merkt, so eine gewisse Offenheit bringt für das eine oder andere Projekt schon Vorteile. Und was auch dazu kommt, ist das EU-Programm Khartoum-Prozess, nennt sich das. Das wurde 2014, glaube ich, eröffnet. Da geht es darum, die Migrationsströme etwas auszubremsen. Im Gegenzug wird mehr Entwicklungshilfe geleistet, wird natürlich aber auch Sicherheitstraining gemacht, Ausstattung der Sicherheitskräfte und so weiter. Da gibt es große Diskussionen, ob dieser Fonds vorteilhaft ist. Aber es fließt zumindest ein bisschen Geld. Die EU fördert auch stark Solaranlagen und solche Sachen, auch Bildung. Dann sitzen immerhin, glaube ich, 6 UN-Agenturen wieder in Eritrea. Das war eine Zeit lang ganz mau. Die UN, so UNICEF und WHO und solche Organisationen, die haben alle eine Agentur oder ein Büro in Asmara und dürfen also ein bisschen agieren. Also ja, so ein bisschen versucht man sich da weltmännisch zu geben. Was ist das hier? Ah, nur noch ein Beispiel aus dem Bereich Landwirtschaft und Lebensmittel. Also was ein bisschen aufwärts ging in letzter Zeit, ist zum Beispiel die Wasserversorgung. Ist jetzt nicht gigantisch, aber für Eritrea schon. Man muss sich vorstellen, das Land ist zum Teil furztrocken, also so ist es wirklich. Und die versuchen, die Hänge sehr angestrengt zu terrassieren, dass die Erosion nicht fortschreitet, versuchen Bäume zu pflanzen, die vielleicht zu zwei Dritteln wieder vertrocknen, aber ein Drittel wächst dann weiter immerhin. Dann bauen sie kleine Dämme, stauen Wasser auf und haben kleine Wasserversorgungsnetze aufgebaut, die pumpen teilweise mit Solarstrom betrieben und so weiter. Das geht an vielen Stellen so ganz kleinräumig weiter. So, jetzt kommen wir eher zum Teil Schwierigkeit, Fluchtgrund vor allem. Das ist ganz klar der Nationaldienst, der sogenannte. Hier sind ein paar Zitate, die muss ich vielleicht nicht groß vorlesen. Also es ist so die Institution, um die Nation aufzubauen. Die Struktur ist militärisch und zivil, das hat aber nichts mit Zivildienst in unserem früheren Sinne zu tun. Dienstpflichtig sind alle zwischen 18 und 40, reservepflichtig bis 50. Auch Eritreer, die hier geboren sind und aber irgendwann mal einen eritreischen Pass über die Botschaft bekommen haben, wären, wenn sie nach Hause kämen, meine auch dienstpflichtig. Freistellungen sind teilweise möglich, aus bestimmten Gründen, Sport oder Ausbildung oder medizinische Betreuung teilweise oder Schwangerschaft. Also für viele Frauen ist das wohl attraktiv, dann zu sagen, ich gründe eine Familie, werde schwanger und dann ist die Dienstpflicht aufgehoben. Aber eine Art Kriegsdienstverweigerung oder Dienstverweigerung gibt es natürlich nicht. Die Rekrutierung hatte ich kurz angeschnitten, passiert im 12. Schuljahr in Sava unter anderem. Das heißt, Sava ist ein Ort ein Trainingslager, da kommen alle Endklässler quasi zusammen und auch Endklässlerinnen und machen da das letzte Schuljahr inklusive militärischem Training. Und dann gibt es eine Abschlussprüfung und danach wandert man direkt in den Dienst.
Entschuldigung, habe ich das richtig verstanden? Auch die Frauen sind dienstpflichtig?
Ja. Alle. Dann ohne dieses Trainingslager gibt es natürlich auch, wer nach der Grundschule aufhört oder so. Da wird oft im Stadtteil, im Kebabi, wird per Aufgebot, per Razzia, per Listen, per Spitzel oder so versucht, die Leute, die dienstpflichtig sind, zu fassen und dann in ein anderes Trainingslager zu kutschieren. Da steht es, Dienstverweigerer gibt es, aber die fürchten diese berühmten Razzien, die dann ab und zu geschehen, wo ganze Viertel wirklich Haustür für Haustür durchkämmt werden. Und Minderjährige gibt es auch im Dienst, weil das am Schuljahr orientiert ist. Also wer im 12. Schuljahr noch 17 ist oder vielleicht 16 sogar, der ist trotzdem eben im Dienst. Gut, vielleicht das 12. Jahr muss ja nicht mehr groß durchgehen, das können wir ein bisschen abkürzen. Also ist, wie gesagt, 6 Monate militärische Ausbildung schon obligatorisch, anschließend Hochschul- oder Berufsausbildung möglich. Bedingungen sind aber ziemlich hart. Hier ist mal ein Bild von dem täglichen Training. Da sieht man Formationen, das sind ja so ein bisschen Asterix und Obelix, die Schildkrötenformationen oder so. Also sehr streng formatiert in Anführungszeichen. Das gehört eben mit zur Ausbildung. Da ist schon ein ziemlicher Drill dabei. So, und hier nochmal kurz, müssen wir ja auch nicht alles, ist ziemlich hart. Es gibt eben Dinge, die nicht der Situation angepasst sind. Die Ausstattung passt nicht, die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten nicht. Es gibt keinen standardisierten Urlaub, gibt kein Recht auf 3 Wochen Jahresurlaub oder so. Es gibt ein großes Ausmaß an Willkür, wie gesagt, und auch harte Strafen. Also aufmucken macht eigentlich keinen Sinn. Frauen sind getrennt untergebracht, aber dadurch nicht unbedingt geschützt vor sexuellen Übergriffen. Das wurde mir mehrfach bestätigt. Dann kommt der Zivildienst nochmal, da haben wir es vielleicht nochmal schriftlich, also in der Verwaltung werden viele eingesetzt. Die arbeiten alle, also wenn man in der Hauptstadt rumgeht, in den Ministerium geht, oder sonst wie, überall Leute, die arbeiten, am Schreibtisch und überall.
Uniformen an, oder?
Nö. Man weiß nicht. Das weiß man nicht, ne? Und das sind aber viele eben im Nationaldienst, ne? In Schulen, in den Gesundheitswesen, bei Gerichten, Hotels, Restaurants und so weiter. Das ist hier alles aufgelistet. Staatliche Unternehmen auch in diesen Goldminen und der Infrastruktur für den Goldabbau werden auch Nationaldienstleistende eingesetzt. Da hinten noch. Ja, 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 schon. Die Bezahlung im zivilen Dienst und die Bezahlung einer regulären Arbeit ist natürlich sehr unterschiedlich. Wobei sich das ein bisschen angleicht, da komme ich noch dazu. Außerhalb des Dienstes ist natürlich mehr. Ja, der Staat kann nicht so viel bezahlen. Gut, dann machen wir vielleicht weiter. Da steht Sold in der Mitte, 500 NACFA, das war mal, das steigt, ist mit der Zeit gestiegen. Gerade als die EU ihre Offensive mit dem Khartoum-Prozess gestartet hat, sind die Gehälter etwas gestiegen, auf vielleicht 1000 NACFA. Der Kurs ist immer 1 zu 15 zum Dollar. Also sagen wir, wer 1500 NACFA verdient, der verdient 100 Dollar im Monat. Das ist in der Hauptstadt schon sehr schwer damit zu überleben, im Land vielleicht eher. Es gibt aber schon akademische Kreise innerhalb des Nationaldienstes, die auf über 3000 NACFA kommen. Also an manchen Ecken geht es ein bisschen hoch. Vielleicht werden da teilweise die Rohstoffeinnahmen mit verwendet. Aber draußen, wer jetzt mal Medizin studiert hat und dann einen freien Job nimmt, der kriegt dann eher vielleicht 5000 NACFA oder 6000. Man sieht also in Asmara, in der Hauptstadt, zunehmend private Autos oder Leute, die ein bisschen nach Geld aussehen, in die Restaurants gehen und so weiter. Also es entsteht so langsam so ein leichter Geldadel, in Anführungszeichen.
Aber das Land hat doch riesige Einnahmen durch die Bodenschätze.
Ob die so riesig sind, weiß ich nicht. Aber die haben natürlich auch viele Ausgaben. Also wie gesagt, sie pumpen viel in ihre Strukturen wie Bildung, Gesundheitswesen und so weiter. Und natürlich in die Verteidigung auch. Also da fließt ein großer Teil Geld rein. Dann der ganze öffentliche Nahverkehr und so weiter. Der ist natürlich nie kostendeckend. Das kostet 50 Cent oder so für 100 Kilometer vielleicht. Also da wird schon Geld reingesteckt oder in die Ausbesserung von Straßen oder den Hafenausbau in Massawa, der größten Hafenstadt, oder im Süden in Assab wird der Hafen auch ausgebaut oder wurde erweitert. Das kostet schon alles viel Geld. Dann werden auch Lebensmittel importiert, das heißt, die Wiesen fließen ab, Sprit wird importiert. Also damit ist der kleine Haushalt, der wahrscheinlich unter einer Milliarde liegt, ist dann schon verpulvert sozusagen.
Sie würden nicht sagen, dass große, extrem große Mengen an finanziellen Mitteln bei der herrschenden Schicht landet?
Also im Korruptionsindex ist Eritrea noch im Vergleich zu den anderen afrikanischen Ländern sehr gut aufgestellt. Das habe ich auch schon gehört, dass im Alltag, sagen wir mal, die Korruption eher keine oder sehr geringe Rolle spielt. Aber Sie haben recht, die Korruption in der Ökonomie, in der modernen Ökonomie, in der Hauptstadt, die nimmt schon ein bisschen zu. Es landet schon Geld bei der militärischen oder Regierungselite natürlich. Aber das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da Milliardäre heranwachsen oder so, wenn dann einer mal vielleicht auf 1 Million Dollar kommt, das ist dann schon richtig viel. Aber es ist eine Gefahr natürlich. Ganz hinten links.
Ich habe noch mal eine Frage zum Militärdienst und Ausbildung. Die Flüchtlinge haben mir erzählt, dass die Ausbildung im Rahmen des Militärdienstes geschieht, auch das Studium an der Universität, und dass sie nicht frei wählen dürfen, was sie studieren wollen.
Ich wiederhole es nochmal, also mir wurde gesagt, dass die Ausbildung erfahrungsgemäß innerhalb des Dienstes stattfindet und auch keine freiwillige Berufswahl stattfindet, und das kann ich nur bestätigen. Das ist so, im Regelfall wird innerhalb des Dienstes studiert, wenn man nicht total super Beziehungen zum Messias hat vielleicht, und eine freie Berufswahl ist kaum drin. Also das wird schon fremdbestimmt. Das ist übrigens sehr nach Konjunktur sozusagen aufgestellt. also Medizintechnik oder sowas, das wird schon sehr nach Bedarf wirklich gesteuert. Ich meine, das kann man natürlich trotzdem sich anders zurechtlegen, wenn man je rauskommt aus dem Dienst mit 35 oder 40, kann man immer noch sagen, ich mache jetzt ein Unternehmen auf und gründe ein Restaurant oder kleine Produktionsstätte oder sonst wie. Ich habe einen Kollegen, der hat einen Steinbruch eröffnet und verkauft die Steine für die langsam etwas florierende Bauwirtschaft oder sowas, geht alles. Aber ja, die Berufswahl selber ist schon im Regelfall fremdbestimmt.
Da wundert man sich, wenn man das alles hört, das klingt so positiv, warum so viele Leute fliegen. Die können studieren innerhalb des Dienstes auch
nicht. Das frage ich Sie am Schluss dann nochmal. Gut. Also hier habe ich nochmal die durchschnittliche Dienstzeit, ja, 5,850 Jahre, Tendenz leicht sinkend. Gut, dann gibt es natürlich das Thema Dissertation. Das sind sehr textlastige Folien, die muss man vielleicht nicht komplett durchgehen, aber eine Dienstverweigerung hat doch im Regelfall heftige Bestrafung zur Folge. Der Präsidentenberater sagte zwar, es gibt faktisch keine Bestrafung, aber die Realität, auch wenn Sie vielleicht Ihre eritreischen Betreuten fragen, ist schon anders. Man wird im Regelfall zurückgeführt in die Truppe oder in entlegene Regionen und so weiter. Wird teilweise inhaftiert und so weiter. Und beim Zivildienst gibt es natürlich Lohneinbußen, keinen Sold und so weiter, keine staatlichen Leistungen mehr und so weiter. Und wenn man öfter fernbleibt vom zivilen Dienst, dann kann man auch in den Militärdienst versetzt werden, der eben in der Regel viel strengere Lebensbedingungen bietet als der zivile Dienst. Familienangehörige, eine Art Sippenhaft, naja, gibt es teilweise, aber ich habe jetzt einige Stimmen nochmal gehört, ist nicht unbedingt systematisch. Es gibt Fälle, wo Angehörige betroffen sind von Verfolgung oder Art Erpressung, Geld zu zahlen an die Regierung, wenn Kinder geflohen sind oder Töchter, Söhne. Ja. Aber es ist scheinbar nicht systematisch. Aber es ist natürlich immer eine Bedrohung. Also, ja. Thema Geheimhaltung von Informationen oder Brief- und Postgeheimnis, ja, das stimmt. Also es ist schwierig, solche Dinge am Telefon zu besprechen. Ne? Per Brief wahrscheinlich auch, ist eher ganz selten. Und Internet ist auch komplett kontrolliert von der Regierung natürlich. Deswegen werden über diese Kanäle eher die unkritischen Inhalte verbreitet. Ne? Also ja... Deswegen ist es schwierig, auch was rauszukriegen.
Kann man regulär ausreisen?
Bitte?
Kann man regulär ausreisen?
Kommt gleich noch. Das Letzte noch zum Thema Militär. Es gibt seit 2012 noch eine Volksarmee, die vor allen Dingen für Leute, die auch noch älter sind, also bis zum Alter von 70, die dann keinen Dienst leisten, die bekommen eine Waffenausbildung, Waffe, Uniform, und werden im Ernstfall dann herangezogen bei Konflikten oder Ähnlichem. Das ist wie so eine Reservearmee, die man schnell mobilisieren kann. Also ich habe bekannte Eritreer, die sind dann nach Kuwait und nach Katar und nach Saudi-Arabien geflohen. Und deren Vater, der ist 70 oder fast 70, hat Diabetes und so weiter, aber der hat auch noch eine Waffe gekriegt und durfte daran trainieren. Vielleicht ein bisschen wie die Schweizer, ne? Die haben ja auch alle was im Schrank hängen. Gut, die Ausreise, hatten Sie gefragt, legal geht schon, man braucht eine Empfehlung quasi aus der Stadtteilverwaltung und einen Nachweis, dass man eben den Nationaldienst beendet hat oder freigestellt wurde als Mutter oder sonst wie. Oder man hat ein Unterstützungsschreiben des Arbeitgebers, wobei man sagen muss, Arbeitgeber, Privatwirtschaftliche gibt es ja relativ wenig. Ne? Also wenn, dann ist das eher eine Regierungsstelle. Ein Hotel gehört im Regelfall der Regierung oder eine große Lebensmittelfertigung auch. Und es muss einen sehr triftigen Grund geben, kann medizinisch bedingt sein oder politisch, ökonomisch. Ich hatte dort einen getroffen, der war zuständig für Bohrungen in Gebieten, wo man Öl vermutet. Und der musste ab und zu in den Westen reisen, um Maschinen zu bestellen oder Ersatzteile oder irgendwas. Der durfte dann raus und kam dann aber auch wieder zurück. Gut, die Realität ist eben, es gibt keinen Rechtsanspruch. Also man kann jetzt nicht sagen, so, ich darf raus, weil, das ist willkürlich. Und da spielt die Korruption dann doch schon wohl eine Rolle. Und zum Schluss sieht man, das schaffen eben nur wenige. Und dann bleibt eben nichts übrig, als illegal auszureisen, zu Fuß oder mittels Schlepper. In den Sudan, da gibt es diese Rashida-Ethnie, das sind eher arabischstämmige Muslime, die im Roten Meer ungehindert rauf und runter ziehen können mit ihren Kamelen und sonstigem Vieh. Die werden oft, oder deren Geschäftsmodell ist auch das Schleppen. Dann gibt es ein verbreitetes Kidnapping im Sudan hauptsächlich, in Äthiopien wohl nicht, aber im Sudan, das Geflüchtete an der Grenze geschnappt werden und die Familien dann zu Hause erpresst werden, Lösegeld zu zahlen. Und das gab es auch lange Zeit, als es einen heftigen Strom durch den Sinai nach Israel gab. Aber das ist ja quasi beendet, diese Fluchtroute. Im Gegenteil, Israel versucht ja krampfhaft, zigtausend Eritreer in irgendeiner Form abzuschieben. Dieser Khartoum-Prozess ist so, man hat sich in Khartoum getroffen, die Europäische Union und einige Hauptherkunfts- und Transitländer. Das sind dann Eritrea, Äthiopien, Sudan, Ägypten und Tschad und solche Länder. Die haben sich da getroffen und die EU hat gesagt, Leute, bei uns übers Mittelmeer oder zu uns übers Mittelmeer kommen zu viele Flüchtlinge aus eurer Ecke. Oder schaffen den Weg nach Libyen und von dort an die Küste. Und das wollen wir einfach nicht mehr. Wir wissen ja, die AfD und andere haben da heftig Druck gemacht in der Richtung. Hat man reagiert. Und dann hat man so eine Art versucht, so ein Abkommen zu schließen mit diesen Ländern. Ihr kriegt spezielle Hilfen, Entwicklungshilfe, Militärhilfe. Ihr kriegt Nachtsichtgeräte zum Beispiel und solche Sachen. Deswegen werden auch mehr Flüchtlinge an der Grenze aufgegriffen, weil die technische Ausstattung mittlerweile besser ist, vor allem im Sudan und so weiter. Und ihr bekommt es und dafür versucht ihr eben mehr, die Flüchtlinge abzuhalten an der Grenze spätestens. Ja, und das fruchtet so ein bisschen, aber natürlich nicht richtig. Das ist natürlich ein sehr fragwürdiges Abkommen. Also ich würde sagen, das steht in der Fragwürdigkeit genauso wie das Türkei-Abkommen, das die Frau Merkel mit dem Erdogan abgeschlossen hat. Und das nennt sich Khartoum-Prozess, weil man sich, das ist so typisch EU, immer wo ein erstes Vertragswerk entworfen wird in der Stadt, danach benennt man so ein Abkommen. So wie das Schengen-Abkommen ist in der kleinen Stadt Schengen abgeschlossen worden. Und da gibt es einen Nachfolger, wo man das noch etwas verfeinert hat. Das wurde in La Valletta auf Malta beschlossen. Deswegen gibt es auch den Begriff Valletta-Abkommen.
Können Sie noch was über die Route nach Sinai sagen?
Also die ist mehr oder weniger dicht, weil das... Die war sehr beliebt, ja, viele Jahre, aber Israel hat dann irgendwann ganz dicht gemacht. Es gibt, Sinai gehört ja zu Ägypten, es gibt aber nach wie vor, oder zunehmend habe ich ja unten stehen, einen Trend, dass Leute nach Ägypten gehen und von dort aus versuchen, nach Europa zu kommen. Also es könnte sein, dass über das östliche Mittelmeer auch zunehmend Menschen aus Ostafrika zu uns kommen. Keine Fluchtoptionen sind Djibouti, Somalia und Jemen. Da kann ich nachher noch was sagen. So, es gibt dann auch ein Strafmaß, müssen wir vielleicht jetzt nicht austappen. Also ist ähnlich wie wenn man den Nationaldienst verweigert oder ihm entkommt irgendwie. Gibt eine Haft. Dann Nationaldienst-Deserteure werden wieder zurückgeschickt, ist klar. Dann gibt es auch so eine Art Rehabilitationsanstalten wohl für Menschen, die weder dem einen noch dem anderen richtig zuzuordnen sind. Das passiert immer außergerichtlich. Also es gibt keine justiziable Möglichkeit, da vielleicht Widerspruch einzulegen oder Ähnliches. Das ist nicht drin. Dann gibt es noch diesen Begriff Shoot to Kill. Order, also ein Schießbefehl an der Grenze, da streiten sich so die Gelehrten. Also viele Leute in Eritrea sagen, das gibt es nicht. Das sagen auch die UN-Agenturen oder auch die Botschaften, die dort vertreten sind, sagen eher, sie wissen nichts von einer systematischen, von einem systematischen Schießbefehl. Andere, die hier ankommen, sagen wieder, es gibt ihn. Also ich kann es nicht genau sagen. Es scheint aber so zu sein, dass Menschen fehlen, die diese lange Grenze bewachen können und damit auch einen Schießbefehl ausführen. Insofern gibt es immer noch eine relativ gute Chance, aus dem Land zu fliehen. Aber es gibt natürlich Fälle, dass tödliche Schüsse fallen. Aber manche schießen auch nicht, eritreische Sicherheitskräfte, bewusst, weil sie einfach ein Geschäft betreiben mit den sudanesischen Kräften zusammen, dass man sagt, okay, den lassen wir geschwind durch, dann verhaftet ihr den und dann erpressen wir zusammen von der Familie $10,000 oder so, ne? Was natürlich eine Familie völlig ins Bodenlose stürzen lässt. Oder die ausländischen Verwandten werden dann eingespannt, das Geld zu zahlen. Gut, Rückkehrer gibt es natürlich auch ab und zu. Also laut Proklamation hat jeder das Recht, straffrei zurückzukehren. Aber Bedingung muss sein, natürlich ein Reisepass, aber den kriegen viele an der Botschaft. Also auch viele Flüchtlinge gehen in Khartoum zum Beispiel im Sudan in die Botschaft und kriegen dann Pass nach einer Weile. Dann muss die Steuer bezahlt sein. Dann gibt es noch ein Reueformular für Deserteure, die sagen, okay, liebe Regierung, ich habe Mist gebaut, tut mir leid, ich dokumentiere das mit meiner Unterschrift und ich bin auch, falls ich in Eritrea wieder bin und verhaftet werde und Strafe bekomme, akzeptiere ich diese Strafe. Also das ist Bedingung, ne, für eine Rückkehr, das muss unterschrieben werden. Oder man hat diesen Diaspora-Status, von dem ich schon gesprochen habe, dass man länger Zeit im Ausland ist und eine Dienstbefreiung hatte. Natürlich sollte man nicht oppositionell, öffentlich, politisch sich betätigen im Ausland, weil das wird dem hiesigen Geheimdienst oder dem agierenden eritreischen Geheimdienst schon bekannt. Das sollte man also nicht sein. Deswegen gibt es auch wenig Eritreer, zumindest aus der ersten Generation, die politisch tätig, also oppositionell tätig sind. Es gibt schon hier viele Versammlungen der Partei, der PFDJ in Europa, auch in den USA, wo die Leute immer eingenordet werden, Leute unterstützt uns, ihr zahlt nur ein bisschen mehr oder wir wollen dies und jenes erreichen, habt ihr nicht dafür noch was übrig und so weiter. Es gibt es schon, es ist also ein gewisser sozialer Druck da, diese Diaspora-Steuer oder noch mehr zu zahlen. Es sehen die hiesigen Regierungen natürlich nicht gerne und die Diaspora empfiehlt auch, dass solche Veranstaltungen in Deutschland nicht stattfinden sollen. Gut, Zwangsrückführungen sind momentan noch kein Thema oder fast kein Thema. Gut, hier ist so eine Quittung für eine bezahlte Diaspora-Steuer, 2%. Und das ist leider ein ganz unscharfes Formular, so ein Entschuldigungsschreiben, wo ganz unten steht, dass man diese Strafe akzeptiert. Gut, die Haftbedingungen muss ich wahrscheinlich gar nicht so arg viel sagen. Die sind natürlich aus unserer Sicht grundsätzlich prekär. Es gibt auch keine oder fast keine öffentlich zugänglichen Berichte. Also es gibt keine Missionen, die den Eritrea Gefängnisse besuchen können. Das ist einfach nicht drin. Gut, und dann politisch oder religiös verdächtige Leute werden oft in Haft gehalten ohne Kontakt zur Außenwelt. Also das normale Gefangene, Strafgefangene, die können immer von außen auch mit Lebensmitteln oder ähnlichen Dingen versorgt werden. Aber bei politischen Häftlingen ist das ganz, ganz schwierig. Gut, und die Haft ist grundsätzlich nicht per Order im Vorab befristet oder per Richterspruch. Das gibt es nicht. Die ist halt so lang, wie sie ist. Ne? Folterberichte gibt es natürlich auch unterstützt durch Untersuchung von Flüchtlingen an den Grenzen in Äthiopien hauptsächlich. Ärzte ohne Grenzen ist da sehr aktiv. Gut, die Hauptgründe für Folter, also es gilt weniger für Strafgefangene, sondern für Regierungskritiker oder ungehorsame Leute. Manchmal auch, wenn andere Gefangene fliehen und auch die nicht zugelassenen Religionsgemeinschaften. Also das scheint recht weit verbreitet zu sein. Gut, dann noch zum Schluss kurzer Überblick über die Nachbarländer und dann können wir vielleicht noch ein paar Fragen beantworten. Der Sudan, früher hatte man sehr gute Beziehungen, die sind schlechter geworden. Es gab eine Islamschule in Asmara, die von einem Imam geführt wurde. Die wurde Ende letzten Jahres, sollte die übernommen werden von der Regierung. Da gab es Proteste der Schüler und der Lehrer dagegen. Scheinbar wurden knapp 30 Menschen erschossen dabei. Und der Sudan ist ja ein muslimisches Land. Und die haben gesagt, oh, wenn die Muslime in Eritrea so unter Druck kommen, dann beschließen wir, Truppen aufzustellen an der Grenze oder die Grenze auch weitestgehend zu schließen. Was natürlich für Eritrea hart ist, weil über diese Grenze kommen viel Lebensmittel rein und viel Sprit. Äthiopien nach wie vor sehr schlechte Beziehungen, klar bei der Geschichte, die haben sich nie zusammengesetzt, obwohl die Befreiungschefs, der Isaias und der Senawi von Äthiopien damals, das waren Verwandte, muss man sich vorstellen. Und die zwei kämpfenden Befreiungsbewegungen, die TPLF, die hat Äthiopien quasi befreit vom kommunistischen Regime und die EPLF hat Eritrea von den Äthiopiern dann eben auch befreit, von den kommunistischen Truppen. Und die waren verwandt, konnten sich aber nicht darauf einigen, dass man aus diesen beiden Ländern was Gemeinsames macht. Das ist sehr, sehr schade und das wirkt immer noch sehr nach. Äthiopien selber ist sehr zerrissen, die Oromo und Amharen, die großen Völker, kämpfen nach wie vor auf vielen Ebenen gegen die Tigre, die Bestimmenden, die auch in Asmara die Regierung stellen. Es gibt aber jetzt seit kurzem einen neuen Premierminister, vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen. Es könnte eventuell ein innenpolitisches und damit eventuell auch ein außenpolitisches Tauwetter geben. Es gibt auch Berichte, dass vor kurzem ein US-Diplomat, ein hoher Diplomat aus dem Außenministerium, Äthiopien, Eritrea und Djibouti besucht hat, um auszuloten, ob es nicht doch Möglichkeit gibt, diesen Grenzkonflikt endlich mal zu beenden. Mit Djibouti kommt als nächstes, gibt es auch immer mal wieder kleine Scharmützel. Das ist so das Geschäftsmodell. Djibouti besteht ja daraus, dass man fremde Mächte in den Hafen lässt und dort Militärbasen errichten lässt. Habe ich hingeschrieben, die USA, die größte Basis Afrikas, dort in Djibouti sitzen. China, die erste ausländische Marinebasis, also sind schon große Nummern. Abgezogen ist Katar. Und diese Region, wo die katarischen Soldaten waren, die waren zur Grenzsicherung Djibouti-Eritrea eigentlich eingesetzt, auch mit UN-Mandat. Die sind abgezogen und in diesem Freiraum, auch bis auf djiboutisches Gebiet, sind die eritreischen Truppen ausgerückt. Also sie zündeln schon auch immer ein bisschen. Das ist so leider auch ihr Ruf, dass sie doch so ein bisschen der Bad Boy sind in dieser Region. Ne? Gut, vielleicht legen sie ihn so langsam ab. Gut, zum Jemen, klar, ganz schlechte Beziehung, weil Eritrea mitkämpft gegen die Houthi-Rebellen, also auf der Seite Saudi-Arabiens. Dann gibt es zu den Houthis natürlich extrem schlechte Bedingungen, ist auch kein Fluchtziel oder Transitland. Zu Saudi-Arabien umgekehrt gibt es gute Beziehungen. Stützpunkt wird gerade im Hafen von Assab gebaut, das ist in Südäthiopien. Mitglied der, und Saudi-Arabien ist ja der Führer sozusagen der Militärintervention. Dann gibt es das Katar, da gab es mal sehr gute Beziehungen. Hat sich natürlich verschlechtert durch dieses Djibouti-Thema, aber ist nach wie vor ein wichtiger ökonomischer Partner und ist auch Fluchtziel, hauptsächlich für die muslimischen Eritreer. Die Vereinigten Arabischen Emirate ebenso, sind auch Bestandteil der Aktion gegen die Houthis im Jemen und errichten mit den Arabern zusammen auch diesen Stützpunkt in Assab. Also dafür nimmt natürlich Eritrea auch Geld, das ist klar. Gut, vorletztes Land, Ägypten, hat sich ein bisschen gebessert. Gibt Gerüchte, dass ein Militärstützpunkt der Ägypter auf eritreischen Rote Meerinseln eingerichtet werden soll. Und zwar kommt das Thema immer deutlicher zum Vorschein, was wird mit dem Nilstaudamm, der in Äthiopien gebaut wird? Wann wird angefangen, den See, den Stausee volllaufen zu lassen? Und das ist für Ägypten das absolute Horrorszenario, dass jemand da das Wasser abdreht oder teilweise abdreht. Und deswegen gibt es so ein bisschen eine Fraktion Ägypten-Eritrea und die andere Seite sind Sudan und Äthiopien. Also durch den Sudan läuft ja auch der Nil, aber die haben nicht so große Angst. Gut, und zu Somalia gibt es auch schlechte Beziehungen. Der große Verdacht vieler internationaler Politiker und auch der UN ist, dass diese islamistische Miliz Al-Shabaab von Eritrea unterstützt wird, aber es gab nie Beweise. Und auch dieser jetzt reisende US-Diplomat sagt, es gibt und gab nie Beweise dafür. Und trotzdem hat man UN-Sanktionen gegen Eritrea verhängt, allerdings hauptsächlich für Waffen und für Geldtransfers. Aber damit kann Eritrea relativ gut leben.
Und der Erdogan will ja auch auf der Insel.
Stimmt, die Türken kommen auch langsam, ja, richtig. Die haben wir noch gar nicht aufgenommen. Jo. Gut, Fluchtrouten hatte ich geschildert. Die ändern sich eben für die Eritreer, die jetzt noch fliehen. Die Identifizierung in den Zielländern wird strenger gehandhabt. Auch dieser subsidiäre Schutzstatus europaweit erodiert so ein ganz kleines bisschen. Die Schweiz drängelt schon ziemlich, Großbritannien auch ein bisschen, Norwegen. Also wird es schwieriger, denke ich. Die Asylanerkennung nimmt ab. Aber Familienzusammenführung in den Zielländern ist sehr schwierig. Haben Sie vielleicht aus Ihren Fällen, die Sie betreuen, auch? Also es ist schwer, Leute, Kinder oder Jugendliche aus Eritrea rauszuholen. Ich meine, die Oma kann man immer holen. Also es gibt x Eritreer, die ihre Eltern oder Großeltern holen, die dann auch wieder zurückreisen dürfen. Gut, und so ein Abschiebeabkommen innerhalb des Khartoum- oder Valletta-Prozesses mit Eritrea gibt es noch nicht so richtig. Also, dass dort Menschen abgeschoben werden sollen, dürfen, das ist noch nicht in Sicht. Gut, die Hauptfluchtgründe eben, vielleicht nochmal zusammenfassen, ist natürlich der Nationaldienst und Militärdienst besonders, weil der extrem hart ist. Dann die Armut. Letztendlich, es gibt also wirklich einige Aussagen, die sagen, wir kommen einfach nicht dazu, Geld zu verdienen. Wir sehen keine Chance, unsere Familie zu unterstützen. Wir müssen es auswärts irgendwie versuchen. Perspektivlosigkeit, dann eben die ständige Situation, kein Frieden, keine Freiheit. Und dann die Antwort meistens, wenn mal so ein leichter Hauch von Kritik kommt, heißt es immer, ja, wir sind noch nicht ganz so weit, wir arbeiten dran. Ich habe es ja vielleicht ein bisschen rübergebracht. Es wird an vielen Stellen, an vielen Schrauben gedreht, aber sehr, sehr langsam. Und das ist der Jugend, die zahlreich ist, die vorwärts kommen will, die auch BBC gucken kann und CNN und so weiter. Die wollen einfach einen anderen Lebensstil. Die haben mit dieser Revolutionsromantik nichts mehr zu tun. Ja, und dann gibt es eine Aussage, die fand ich ganz nett. Ein ganzes Land wartet in Teehäusern und keiner weiß, worauf. Gut, jetzt vielleicht noch unsere Forderungen kurz. Also Amnesty fordert die sofortige bedingungslose Freilassung aller gewaltlosen politischen Häftlinge, ist klar. Oder wenigstens rechtsstaatliche Anklagen und Ähnliches. Dann die Bekanntgabe der Aufenthaltsorte, der Haftorte, auch die Kontakte nach außen. Folterung beenden, ist klar. Und Überprüfungen vor Ort, wenn es geht. Dann habe ich noch ein paar Forderungen der Diaspora gesammelt in Deutschland. Also die schlagen eben vor, diese politischen Veranstaltungen der eritreischen Partei, der Auslandsableger zu verbieten oder auch für Orthodoxe in Deutschland keine Kirchenräume mehr zur Verfügung zu stellen. Aber da gibt es von den öffentlichen Institutionen bei uns keine Bewegung. Und gut, allgemein wird auf Demonstrationen in Europa, Nordamerika eben Freiheit, Gerechtigkeit, Fortschritt in Eritrea gefordert. Die haben auch so eine Art Schattenkabinett gebildet, die Diaspora wohl weltweit, das dann bei einer eventuellen Regierungsübernahme sich einsetzt. Aber da wären wir mal sehr vorsichtig, ob sowas funktioniert überhaupt. Gut, noch kurz zum Eritrea-Hilfswerk. Also wir investieren in Bildung ein bisschen, Sanierung kleiner Einheiten, Wasserversorgung unterstützen wir und das Gesundheitswesen hauptsächlich durch Schulung und Material. So, ja, das war's. Danke.